Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um ein aktuelles Thema. Ich sag jetzt mal, wir haben Dienstag gleich 3:30. Das sage ich deswegen, weil wir uns über den gestrigen Montag unterhalten, über das Einschwören von Donald Trump, über seine Kommunikation. Und dazu bin ich mit dem großartigen Julius van der Laar verbunden. Hallo Julius.
Heiko, schön bei dir zu sein.
Ja, freut mich. Sag doch mal, was ist denn so für dich die Essenz von gestern?
Und die Essenz ist natürlich, dass wir einen neuen Präsidenten haben. Die Essenz ist, dass Donald Trump gleich aktiv geworden ist, Dekrete noch und nöcher unterschrieben hat und eben auch ins Handeln gekommen ist. Sein Strang, Amerika wieder großartig zu machen. Make America Great Again. Ich glaube, damit hat er noch am ersten Tag begonnen. Aber ich schaue mir natürlich genauso wie du auch das Ganze unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation an. Ich erinnere mich damals, als ich dabei war, als Barack Obama eingeschworen wurde. Obama kommt um 12 eben vors Kapitol. Draußen, auch da war es wahnsinnig kalt. Donald Trump hat sich für innen in der Rotunde entschieden. Aber Obama kommt und hält die Rede. Abends gibt es natürlich noch 10, glaube ich, unterschiedliche Bälle, auf denen wir waren. Aber ansonsten hat man an diesem Tag von Obama nichts gehört. Und ich glaube, da können wir schon mal auf den ersten Unterschied schauen. Trump hält gestern nicht nur die Rede im Kapitol, sondern direkt danach geht er noch rüber und macht im Endeffekt eine Wahlkampfveranstaltung. Die Rede an sich im Kapitol war schon eine Wahlkampfrede. Und ich
ich habe mir das auch angeschaut natürlich, ja. Und ich fand es schon ganz erstaunlich, wie man auch in Gegenwart des ehemaligen Präsidenten ihn so schlecht macht oder ihn so hart kritisiert, da dachte ich mir schon, wow, muss das denn sein?
Ja, ich meine, das muss ja auch erstmal hinbekommen, ne? Also sich hinzustellen und zu sagen, unsere Fabriken verrotten, ne? Das war ein direktes Zitat. Er sagt, die Leute in North Carolina, wo der Hurricane einmal durchgefegt ist, die Leute in Kalifornien, die werden im Endeffekt ungerecht und schlecht behandelt von der aktuellen Administration. Sie werden im Stich gelassen, niemand hilft ihnen, ne? Und Joe Biden und Kamala Harris, die ja zu dem Zeitpunkt kurz vorher noch im Amt waren.
Und die direkt hinter ihm saßen.
Direkt, 3 Meter Luftlinie, ne? So. Und die müssen es dann natürlich irgendwie über sich ergehen lassen. Aber schlussendlich ist es ja das. Donald Trump ist angetreten als der Elefant im Porzellanladen. Die Leute haben ihn gewählt, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass der hier einmal alles zerschlägt, den Neuanfang hinbekommt. All die Politikerinnen und Politiker, die reden und nicht handeln, wir wollen jemanden, der eben auch ab Sekunde 1 den Fuß aufs Gaspedal setzt. Und genau das hat er gemacht. Er hat sogar noch nicht mal gewartet, bis er im Amt ist. Ich meine, die letzten 3 Monate, diese Transition Period, da war ja de facto Donald Trump schon Präsident. Mhm. Staats- und Regierungschefs sind runter nach Mar-a-Lago gekommen und haben sich mit ihm getroffen. Und Joe Biden ist ja im Endeffekt überhaupt nicht mehr vorgekommen. Das heißt, Donald Trump ist in Aktion, handelt, ob es uns gefällt oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber seine Leute sagen eben, wir trauen ihm zu, dass es eine großartige Präsidentschaft wird.
Da sind die deutschen Politiker, wie soll ich es positiv sagen, doch eine Nummer vorsichtiger, oder? Es ist immer schwer zu sagen, kann man von Donald Trump was lernen. Es mutet schon ein bisschen merkwürdig an. Aber dieses aufs Gas treten, das ist schon, wo wir in Deutschland doch eher nochmal zu einem Weißwurstfrühstück gehen, oder?
Nee, wir sind ja auch in Deutschland in einem Wahlkampf drin, auch in einem verkürzten Wahlkampf. Der amerikanische Wahlkampf war 107 Tage lang in dem Moment, als Kamala Harris übernommen hat. Der deutsche Bundestagswahlkampf am Tag nach der US-Wahl bis zum 23. Februar, das sind genau 109 Tage. Das heißt, identisch lange Wahlkampfphase. Mhm. Jetzt schaue ich mir an, wie sieht der ideale Tag eines deutschen Wahlkämpfers? Ne? Ich würde sagen, du gehst morgens irgendwo im Idealfall ins MoMA, Deutschlandfunk, da machst du eine Veranstaltung, vielleicht hast du noch irgendwo einen Auftritt im Fernsehen einmal, machst noch eine Wahlkampfveranstaltung, sprichst mit dem RND, wenn es richtig gut läuft, mit der dpa und hast noch ein Interview in der FAZ und abends gehst du noch zu Markus Lanz. Dann würde ich sagen, war das der ideale Tag für einen deutschen Wahlkämpfer. Du hast viel produziert, warst viel in den klassischen Medien. Wenn ich mir so Donald Trump anschaue, nochmal, Nur am Tag seiner Inauguration hat er ein Event nach dem anderen. Früher hättest du doch gedacht, wir versuchen ein Bild zu kreieren, eine Botschaft zu senden, die dann eben auch am nächsten Tag in allen Medien wieder repliziert wird. Und der sagt einfach, wir fluten einfach die kompletten Airwaves, alles, was wir da draußen irgendwie erreichen können, mit einem Strohfeuer nach dem anderen, um dann natürlich im Hintergrund auch unsere Dinge umsetzen zu können. Und ich glaube, rein medial gesehen, da ist ein gigantischer Unterschied drin. Und auch wenn du sagst, naja, von Donald Trump lernen, hört sich das irgendwie auch fair an oder sollten wir das überhaupt? Ist es okay, überhaupt okay, das zu sagen, von Donald Trump zu lernen? Man muss ja sagen, er hat damit Erfolg. Insofern, glaube ich, lohnt es sich schon drauf zu schauen und zu gucken, was funktioniert denn in der aktuellen Zeit und was eben auch nicht.
Jetzt haben wir natürlich irgendwie auch eine etwas andere Kultur in Deutschland. Von daher, das eins zu eins übertragen funktioniert nicht und so weiter. Und es gibt eine andere Historie. Aber was kann man denn konkret in so einer Situation von Donald Trump lernen? Weil das Ganze ist ja ein relativ schmaler Grat zwischen Aktion, aber auch nicht wieder auf der anderen Seite da runterzufallen. Ne? Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
Ich glaube, erstmal ist es wichtig, die Grundanalyse zu machen. Und ich weiß, wie zynisch sich das jetzt anhört, aber ich glaube, die Grundanalyse ist erstmal primär, interessiert sich kaum jemand für Politik. Die Leute haben alle da draußen ein Leben. Ne? Die interessieren sich, wie geht's den Kindern? Was sind meine Aktivitäten, die ich heute irgendwie noch machen muss? Kinder vom Fußball abholen, einkaufen gehen, das Auto volltanken, irgendwie schauen, dass man im Leben vorankommt. Das sind die primären Dinge, die die meisten Leute eben umtreibt. Und niemand interessiert sich, wie gesagt, vielleicht jetzt außerhalb des Zirkels, den wir hier mit dem Podcast erreichen, niemand interessiert sich jetzt primär für Politik und was dort eben auch alles in den Nuancen und den Inhalten wirklich drinsteckt. Und ich glaube, das zu verstehen und dann eben auch zu überlegen, wie muss ich Politik und politisches Handeln inszenieren, damit Leute eben auch darin Relevanz sehen und sich auch damit auseinandersetzen möchten. Ich glaube, das ist, was ist, was Trump verstanden hat, dass er eben auch sagt, ich will was für den durchschnittlichen Bürger tun und dementsprechend auch sein quasi Praktikum bei McDonald's macht, sich die Schürze umzieht, sich an die Fritteuse stellt und dann eben auch die Fritten frittiert. So, das ist die Inszenierung von der Politik, was man jetzt als banal abtun kann. Aber zumindest versteht er es, wie es gelingt, dass Leute eben auch über seine Inhalte sprechen. Und da ist, glaube ich, im letzten Wahlkampf ein signifikanter Unterschied zu natürlich Joe Biden, aber dann eben auch zu Kamala Harris gewesen.
Naja, also ob ihn wirklich interessiert, was der normale Amerikaner wünscht und wie es dem geht, da kann man ja nochmal Zweifel haben. Aber
das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, er schafft es, dass sich der durchschnittliche Amerikaner für das interessiert, was er dort gerade macht.
Okay. Wie wichtig ist denn Lautstärke in diesem Bereich?
Die New York Times hat eine Analyse gemacht und hat geschaut, wer hat mehr Wahlkampfveranstaltungen gemacht, Kamala Harris oder Donald Trump in diesem 107-Tages-Zeitraum, den dieser Wahlkampf eben auch angedauert hat. Und beide hatten etwa gleich viele Veranstaltungen. Dann haben wir aber auch noch analysiert, wer hat denn einfach mehr Redezeit gehabt, wer hat mehr gesprochen. Und da kam Donald Trump auf eine doppelt so lange Sprechzeit wie Kamala Harris. Jetzt kann man das festmachen an den Podcasts, sondern dass er eben 3 Stunden bei Joe Rogan war und dort eben auch gesprochen hat. Die ganzen Wahlkampfveranstaltungen, wo er teilweise eben auch echt lange gesprochen hat. Ich war bei vielen dieser Veranstaltungen. Das ist dann auch irgendwann nur noch Rambling, vor allem immer und immer wieder dasselbe. Aber wenn man sich auch dort die Statistik anschaut, wie ist er gerade auch in den sozialen Medien durch die Decke gegangen? Am Schluss war es gefühlt nur noch Donald Trump. Vielleicht auch, weil Elon Musk ein bisschen nachgeholfen hat, aber auch auf TikTok. Die ganzen Analysen zeigen, dass Donald Trump am Schluss signifikant mehr Exposure, Reichweite hatte und eben halt auch angekommen ist. Und ich glaube, das spricht zumindest dafür, dass man sagt, viel hilft viel, aber nicht nur das, sondern eben auch noch die Tonalität spielt schon auch einen Unterschied, ob wir jetzt diese Art von Polarisierung in unserer Kommunikation haben wollen, ob wir uns jemanden wünschen, der eben lügt und auch übertreibt zumindest, sei auch nochmal dahingestellt. Aber er hat es zumindest geschafft, eben durchzudringen, koste es, was es wolle.
Aber das fand ich schon eine ganz erstaunliche Sache, dass auch aufgrund seiner, oder obwohl er gelogen hat, das hat er auch schon zur ersten Amtszeit irgendwie ganz oft gemacht und dann hat er vor Gericht gestanden und ist beurteilt worden, das hat alles gar nichts ausgemacht. Das fand ich so erstaunlich, dass das so anscheinend überhaupt keinen Effekt hat.
Ja. Ich meine, wir können alle nur spekulieren. Ich meine, zweimal Impeachment-Verfahren, all die Anklagen, verurteilt, Sturm aufs Kapitol und dann diese Ironie, ne, dass er dort eingeschworen wurde, wo vor 4 Jahren die Leute mit der Fahnenstange die Polizisten getrieben haben. Und nichtsdestotrotz, du sagst es, hat es im Endeffekt nichts ausgemacht. Ich würde sagen, jede Kampagne ist ja immer eine Antwort. Und das gilt, glaube ich, im Marketing genauso auch wie in der Politik. Jede Kampagne ist immer eine Antwort. Und unsere Aufgabe als Leute, die Kampagnen machen, ist es rauszufinden, was ist die Frage der Wählerinnen und Wähler. Und ich glaube, die Frage der Wählerinnen und Wähler in dem Fall war natürlich einfach nur, wer kann die Dinge ändern? Die Leute waren unzufrieden, extrem unzufrieden mit dem Status quo. Jetzt können wir natürlich auf die ganzen Indikatoren schauen und auf die Werte schauen und stellen fest, der amerikanischen Wirtschaft geht es relativ gut. Die Inflation ist gesunken, die Arbeitslosenzahlen sind niedrig, ne? Bruttoinlandsprodukt ist deutlich höher, Wachstum ist höher als das, was wir haben. Aber nichtsdestotrotz haben die Leute eben gesagt, wir sind unzufrieden und das Land ist auf dem falschen Kurs. 72% haben gesagt, wir wollen, dass die Richtung des Landes sich fundamental verändert. Das ist im Übrigen ähnlich bei uns. Ich habe Zahlen gesehen, kurz vor Weihnachten, wie die Deutschen eben auf die Wirtschaft schauen. Und dort stellen wir fest, dass 83% entweder sagen, der Wirtschaft geht's schlecht oder sogar katastrophal, was im Endeffekt auch dafür spricht, dass wir hier eine Change Election haben wollen. Und Donald Trump hat das halt eben verstanden, dass es ein Referendum über den Status quo ist und er dementsprechend halt auch gesagt hat, ich bin die Antwort für all diejenigen, die sagen, wir wollen was Neues haben.
Aber er muss ja irgendwann auch mal liefern, ne? Und bei dem, was er irgendwie gestern so erzählt hat, was er ändern will, ohne dass mir jetzt da ein konkretes Beispiel einfällt, aber ist er da in einigen Bereichen zumindest nicht zum Scheitern verurteilt? Also den Ukraine-Krieg innerhalb von 12 oder 24 Stunden zu beenden, das ist ihm ja schon mal nicht gelungen, wen wundert's? Aber abgerechnet wird zum Schluss oder wird das dann auch wieder kommunikativ verändert?
Ich glaube, die Ziellatte wird natürlich immer wieder verändert. Und du hast ja schon angesprochen im Ukraine-Krieg. Ich werde es noch während der Transition hinbekommen. Na gut, ich werde es innerhalb der ersten 24 Stunden hinbekommen. Na gut, ich werde es innerhalb der ersten 6 Monate hinbekommen. Also da wird ja im Endeffekt die Ziellinie jedes Mal schon nach hinten geschoben. Aber nochmal, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja überhaupt nicht dort, dass alle jetzt jedes einzelne Thema bis ins letzte Detail mitverfolgen. Und er muss es ja auch gar nicht hinbekommen. Es reichen ja einzelne Strohfeuer, wo er eben auch schon liefern kann. Er hat gestern damit begonnen. Raus aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, ne? Dann natürlich auch noch National Emergency Declaration. Also er kann jetzt eben auch die National Guard, sogar das Militär mobilisieren, um sicherzustellen, dass die Migration letztendlich gestoppt, die illegale Migration gestoppt wird, ne? Also er kann sich überall einzelne Nuancen, Punkte rausgreifen, um zu sagen, hier mache ich etwas. Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen, kostet erstmal nichts, ne? Mount McKinley, ja, wieder neu zu ernennen, den Berg in Alaska, den Obama damals als Mount Denali eben umbenannt hat. Das sind alles so kleine Nuancen, wo man zumindest Momentum erzeugen kann. Und vor allem, solange es wirtschaftlich aufwärts geht, und Joe Biden und Kamala Harris haben ja dafür die Grundlage gelegt, wo Trump jetzt auch ernten wird, das ist, glaube ich, der Punkt, wo Leute sagen, geht's mir besser oder nicht? Und wenn da die Indikatoren wieder nach oben zeigen, die Spritpreise nochmal leicht runtergehen, weil Donald Trump eben auch gesagt hat, Jill, Baby, Jill, sämtliche Deregulierung eben auch eingeläutet hat, naja, da, glaube ich, kommt dann eben auch die positive Stimmung mit raus. Lass mich aber noch einen letzten Punkt machen. Gestern bei dieser Inauguration saß ja nicht nur Joe Biden und Kamala Harris im direkten Umfeld von Donald Trump, sondern hinter ihm saß eben auch Mark Zuckerberg und Facebook. Ja, es saß auch Elon Musk und X dort. Es saß Google-Chef, es saß Jeff Bezos mit dort. Die waren alle mit dabei und die sind alle äußerst positiv gestimmt. Das heißt, Trump, glaube ich, muss ja nicht alles auch liefern. Es reicht ja auch, wenn ich im Endeffekt die Schienen kontrolliere, auf denen der kommunikative Zug dann eben auch rollt. Und ich glaube, mit den Leuten an seiner Seite hat er zumindest einen Einfluss, wohin die Gleise verlegt werden.
Nun, er wird ja ab und zu nochmal als die größere Gefahr definiert, nicht nur, dass es eine andere Tonalität gibt und so weiter, dass die Spaltung weiter voranschreitet, sondern dass auch die Demokratie als solches gefährdet ist. Joe Biden hat das ja gestern auch vielleicht gezeigt, diese Gefahr, indem er sich dann begreuzigt hat nach seiner letzten Rede. Und dass halt die Demokratie zurückgedrängt wird und dass es stattdessen zu einer Regierung der Oligarchen kommt, was immer das jetzt auch im Detail heißen mag. Aber Elon Musk hat ja schon mal gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Wie stark siehst du diese Gefahr?
Also ich finde, Joe Biden ist mit die tragischste Figur überhaupt. Ne? Und ich sage das als jemand, der zweimal für ihn gearbeitet hat und auch mitgeholfen hat, dass Obama und er ins Weiße Haus einziehen können. Aber Joe Biden ist angetreten mit dem Slogan The Soul of Our Country. Wir versuchen die Seele und die Demokratie unseres Landes eben auch zu retten. Das war im Endeffekt der Kern des Wahlkampfs und es war auch das Versprechen seiner Amtsantrittsrede genau vor 4 Jahren. Und wenn ich jetzt natürlich zurückblicke, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, er ist fulminant gescheitert. Die Leute haben ihn, die Demokratische Partei, eben nicht erneut gewählt. Seine Umfragewerte sind so niedrig wie noch nie von einem Präsidenten am Ende der ersten Amtszeit. Schlechter als Jimmy Carter, schlechter als George W. Bush. Joe Biden steht wirklich katastrophal in den persönlichen Werten dort. Das heißt, da hat die Demokratie klar gesprochen, wir wollen auf keinen Fall weiterhin Joe Biden haben. Ansonsten, wie gesagt, er ist angetreten eigentlich mit dem primären Ziel, Trump zu verhindern und die Mehrheit der Amerikaner, nicht nur im Electoral College, sondern in allen 7 Swing States, wie uns Donald Trump gestern in der Inaugural Address nochmal erinnert hat, was auch einfach nur petty war. Aber ansonsten natürlich auch in der Popular Vote, die Leute haben für Trump gestimmt. Das heißt, wenn wir einfach nur nach Demokratie gehen und nach Volkeswillen wählen, haben die sich ganz klar für Donald Trump entschieden. Und auch wenn ich mir da auch noch die Umfrage anschaue, ne? Leute wurden gefragt, 2017, als Trump zum ersten Mal eingeschworen wurde, wie zuversichtlich seid ihr denn? Glaubt ihr, dass Donald Trump ein guter Präsident sein wird? Da haben 48% gesagt, ja, wir sind zuversichtlich, also weniger als die Hälfte. Jetzt wurden sie nochmal gefragt und da waren es 56%, die sagen, wir glauben, dass Donald Trump ein erfolgreicher Präsident sein wird. Da sind auch mittlerweile Demokraten mit dabei. Das beantwortet jetzt natürlich noch nicht die Frage, ob Donald Trump die
Genau.
Demokratie und die Grundwerte eben auch untergräbt. Ne? Das ist mein Filibuster. Ich gehe einfach über die Frage hinweg und erzähle das, was ich erzählen möchte.
Ah, ich frage da nochmal nach, aber okay.
Naja, ich meine, so ich habe in Amerika Politik studiert und ich erinnere mich an meine Professorin Dr. Vinson. Und wir haben uns damals schon die Bush-Jahre angeschaut, wie nach dem 11. September der Präsident seine Macht fundamental ausgebaut hat. Und du erinnerst dich an den Patriot Act damals, wo eben doch das Weiße Haus mehr und mehr Macht angehäuft hat, einfach weil die Notwendigkeit damals eben auch gefühlt Amerika unter Attacke vom 11. September das hergegeben hat. Dann können wir noch Covid uns anschauen, können uns Trump anschauen, wo jeder Präsident mehr und mehr Macht angesammelt hat. Und jetzt, ne, dieses Kabinett von Yes-Men, die dort alle stehen, ob es Pete Hegseth ist oder wie sie alle heißen, die 100% Loyalität an Donald Trump geschworen haben, die Republikanische Partei, wo es keinen John McCain mehr gibt, der auch mal sagt, bis hierhin und nicht weiter, ich stimme auch gegen meinen Präsidenten, wie es zum Beispiel auch beim Rückabwicklung von Obamacare gemacht hat. Die Republikanische Partei steht im Endeffekt zu 100% in Lockstep, im Gleichmarsch hinter Donald Trump. Er holt sich die Tech-Executives, er hat die Spender, er hat im Endeffekt das große Geld hinter sich. Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich jetzt gerade der mächtigste Präsident, den es je gab, mit einer Ausnahme. Er kann nicht nochmal gewählt werden. Das heißt, er hat jetzt im Endeffekt die 2 Jahre, bis dann eben auch die Midterm Elections anstehen. Und in dieser Zeit wird er versuchen, so viel umzusetzen wie irgendwie möglich. Wie gesagt, fast ohne Checks and Balances, wenn man so weit gehen möchte, weil er natürlich in beiden Repräsentantenhäusern beziehungsweise Repräsentantenhaus und Senat eben auch noch durchregieren kann.
Aber gibt es denn, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, gibt es denn nicht neben der Regierungsmacht und der Präsidialmacht, unabhängig davon, ob die sich verändert hat oder nicht, jetzt auch noch so weitere mächtige Menschen, die das irgendwie über ihr Geld und über ihren medialen Einfluss geschafft haben und ihn unterstützt haben, wie zum Beispiel ein Elon Musk, der nicht gewählt ist, aber der trotzdem irgendwie in der Regierung was zu sagen haben wird. Das weiß man ja nie genau, wie schnell sich da wieder Allianzen lösen bei Trump, aber im Moment sieht es danach aus.
Im Moment sieht es danach aus. Und nochmal, gegen Ende der Rede sagte Donald Trump, und ich habe mich an die Rede von John F. Kennedy erinnert, der, ich glaube, es war, was war's, 62 gesagt hat, we're gonna put a man on the moon. Donald Trump hat in seiner Rede gesagt, we're gonna plant the Star-Spangled Banners on Mars. Also die amerikanische Flagge werden wir in den Mars reinrammen. Und in dem Moment schwenkte die Kamera rüber zu Elon Musk
Der
und
sich
der
freute.
jubelte und hatte beide Daumen nach oben. Und was hat er gesagt? Danach, als Elon Musk die Rede gehalten hat, sagte er, We're gonna bring tourism to Mars. Also wir machen den Tourismus am Mars. Und da dachte ich schon, das ist ein signifikanter Unterschied. Ne? John F. Kennedy sagt so, our new frontier is the space. Und er sagt halt eben Tourismus am Mars, wo ich halt denke, ja klar, da geht's halt eben einfach auch um Geld. Wenn Donald Trump die Startbahn baut für SpaceX, um dann eben auch den Mars-Tourismus anzukurbeln und Elon Musk damit eben noch reicher wird, da ist natürlich die 250 Millionen, die Elon Musk an Donald Trump während des Wahlkampfs gespendet hat, das beste Investment, das je ein Mensch gemacht hat.
Das scheint ja jetzt schon so zu sein, ne?
Absolut. Jeder, der Tesla-Aktien besitzt, wird gesagt haben, Donnerwetter, das hat sich durchaus gelohnt für mich, dass Elon Musk so eng an Donald Trump dran ist und so hart verbandelt ist.
Ich habe zwei Fragen zum Abschluss. Ich würde noch mal gerne kurz auf die deutsche Bundestagswahl zurückkommen, ja, beziehungsweise auf den Wahlkampf. Und wenn ich mir das mal... Das
mit dem Glamour enden hier, ne?
Wenn ich, genau, wenn ich das mal... Vergleiche mit dem, was zum Beispiel in der SPD, aber auch in der CDU passiert, wo es zwei Kandidaten gibt, die äußerst unbeliebt sind, ja, wo es zwei Kandidaten gibt, wo ich nicht den Eindruck habe, dass die mal auf den Putz hauen, so nenne ich mal das, was bei aller Vorsicht, das, was Donald Trump getan hat. Aber wo ein Olaf Scholz immer noch glaubt, er kann irgendwie signifikant an Stimmen zugewinnen. Würdest du das bitte mal kommentieren? Ich will es gerade nicht.
Naja, ich glaube, wir sind ja alle stark beeinflusst von unseren eigenen Erfahrungen und unserer eigenen persönlichen Geschichte. Und wenn wir jetzt nur 3,5 Jahre zurückgehen, dann sagt halt Olaf Scholz, ey, das ist ziemlich gut für mich ausgegangen. Ich habe die Füße stillgehalten, Armin hat gelacht, Annalena hat abgeschrieben und am Schluss war ich dann der Bundeskanzler. Warum soll das dieses Mal nicht nochmal passieren?
Und Söder hat gestänkert, ja, genau.
Und Söder hat gestänkert und all das, was dazugehört. Ne? Und jetzt kann man sagen, gut, es sind jetzt halt auch nur noch gut 30 Tage bis zur Wahl. Insofern, die Dinge müssen jetzt natürlich auch noch relativ schnell passieren, dass eben Olaf Scholz aus solchen Fumbles und Stumbles eben auch noch irgendwie Kapital rausschlagen kann. Aber auf der anderen Seite, was willst du ihm an dieser Stelle wirklich empfehlen? Er hat ja versucht, im Endeffekt das Schröder-Playbook damals gegen George W. Bush wieder zu aktualisieren und zu sagen, Friedrich Merz spielt im Endeffekt russisches Roulette mit der deutschen Sicherheit, indem er immer wieder auf die Taurus-Lieferungen setzt. Er ist der Heißsporn. Das ist der Versuch, eben von der aktuellen Lage abzulenken und im Endeffekt das Referendum auf ein Choice auszuweiten und zu sagen, vielleicht mögt ihr mich nicht, vielleicht bin ich nicht der große Charismatiker, vielleicht habe ich auch nicht alles in der Innenpolitik geliefert, aber zumindest habe ich uns sicher gehalten und den Dritten Weltkrieg abgewendet. Mit Friedrich Merz könnte sowas eben auch schnell schiefgehen. Ne? Das ist der Versuch, so changing the channel, irgendwie ein neues Thema mit reinzubringen, wo zumindest ein bisschen Potenzial für Olaf Scholz, zumindest aus deren Perspektive, bei der Wahlsiegkonferenz damals noch Ende letztes Jahres mit drin gesteckt hat. Und Friedrich Merz sagt sich, glaube ich, um auch da einmal auf den Glamour-Faktor zu kommen, ich bin immer noch bei 29-30%. Wenn so alles weiterläuft die nächsten 30 Tage und ich einfach nur keinen Fehler mache, dann schlitter ich halt irgendwie als Erster über die Ziellinie. Insofern die asymmetrische Demobilisierung, wenn wir es so nennen wollen, von Angela Merkel, das ist zumindest die Strategie der CDU, ohne Fehler und ohne Schnitzer jetzt irgendwie ins Ziel zu segeln. Ist das irgendwie das Aufregendste, was wir jemals gesehen haben?
Nein.
Aber wenn es darum geht zu gewinnen, ich glaube, wir haben alle schon irgendwie Fußballmannschaften gesehen, die 1-0 vorne waren in der 70. Minute und dann halt sich einfach alle in den eigenen Strafraum reingestellt haben und gesagt haben, wir halten den Kasten sauber. Und das scheint mir im Moment die CDU-Strategie zu sein. Und vor allem, wenn ich eben auch nicht die große Vision artikulieren kann, dann ist vielleicht auch nicht die allerschlechteste Strategie, es sei denn, ich schaue auf die AfD und sehe, wie die langsam, aber sicher von 20 auf 21, auf 22, auf 23% anwächst.
Du musst mir zum Schluss nochmal mit meinen Reiseplänen bitte helfen. Ich habe mir gestern zusammen mit meiner Frau die Inauguration angeschaut und ihr abschließender Kommentar ist, wenn Trump jetzt Präsident ist, fahren wir die nächsten 4 Jahre nicht in die USA. Hilf mir bitte.
Also ich kann nur sagen, meine Reise im April ist gebucht. Ich werde meine Familie mitnehmen. Jetzt kann man sagen, warum fährst du nach Amerika? Ja, ich liebe das Land nach wie vor. Ich kann mir vorstellen, dass es andere Leute gibt, die sagen, ich will da auf keinen Fall hin. Auch das ist irgendwo nachvollziehbar. Aber ich würde jetzt erstmal argumentieren, du, Lieber Heiko, du solltest dir keine Sorgen machen, nach Amerika zu reisen. Stell sicher, dass du deinen Reisepass hast und dass der auch irgendwie aktuell ist. Gib alle Angaben klar und deutlich an. Füll alle Kreuzchen richtig an der richtigen Stelle aus, so wie es auch wahrheitsgetreu ist. Da musst du dir auch keine Sorgen machen. Aber ich glaube, es hilft dir ja auch jetzt nichts, sich abzuschotten, ne? Um das jetzt einmal von deiner Frau zu extrapolieren auf das generelle europäische Gefühl der Ohnmacht im Moment oder des bitteren Geschmacks oder des Katers, den wir irgendwie jetzt nach dieser Amtseinführung haben. So, wir müssen weiter mit Amerika irgendwie auf der einen Seite Business machen, auf der anderen Seite irgendwie die Geopolitik weiter steuern und den Kopf in den Sand zu stecken. Nicht, dass das auch der Ansatz deiner Frau wäre, aber das, was ich zumindest heute an Stimmen aus Berlin gehört habe, so, das ist ja jetzt überhaupt nicht zielführend. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie wir mit Donald Trump dealen können, ob wir ihm jetzt große Geschenke machen, uns annähern oder ob wir uns eben auch versuchen, in der EU besser zu vernetzen. Das wirkt erstmal aussichtslos. Aber wie gesagt, Kopf in Sand ist keine Strategie.
So, das lasse ich jetzt so stehen. Wir haben tatsächlich es noch geschafft, oder du hast es noch geschafft, einen optimistischen Schluss hinzubekommen. Und für das gesamte Gespräch und für das Ende bedanke ich mich recht herzlich bei dir, lieber Julius.
Danke, danke dir für die Einladung. Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.